Ihr braucht eine Bibel heute, auf jeden Fall. Wenn ihr keine dabei habt, dann holt euch eine von hinten und schlagt mit mir Daniel Kapitel 10 auf. Daniel 10. Wir kommen heute zu der wohl detailliertesten historischen Prophetie in der ganzen Bibel in Daniel 11. Behandelt so ungefähr einen Zeitraum von 375 Jahren und ist so spezifisch und so detailliert, dass naturalistische Theologen, also die, die alles Übernatürliche anzweifeln, sagen, das kann erst geschrieben worden sein, nachdem es passiert ist. Ja, aber dann kann auch alles, was wir vorher sehen im Kapitel 10, die Einleitung, und dann ist eigentlich das ganze Buch so Schall und Rauch und Betrug. Sagen dann irgendein Jude im zweiten Jahrhundert hat sich als Daniel ausgegeben sozusagen und hat das alles erfunden, um die Menschen seiner Zeit zu ermutigen, dass Gott irgendwie die Hand im Spiel hatte in ihrer Geschichte. Und naja, ich würde sagen, das wäre sehr abstrakt und sehr theoretisch, wenn der das alles erfunden hat. Nein, unser Gott ist wirklich so. Er hat wirklich die Hand im Spiel in unserem Leben und in unserer Geschichte. Er ist nicht nur eine Theorie oder eine Idee, er ist eine reale Person, mit der wir Beziehung haben können. Und er ist allmächtig, er ist allwissend, er weiß immer schon, was in Zukunft noch passieren wird. Und deswegen kann er uns das auch alles im Voraus mitteilen. Und das ist, was hier passiert. Das ist das Zeugnis dieses Buches, das ist das Zeugnis von Daniel, das Zeugnis von Jesus, das ist das Zeugnis der ganzen Bibel. Die Juden haben das geglaubt, die Christen von den Kirchenvätern an haben das immer geglaubt. Ich glaube es, naja, und denen, die an nichts Übernatürliches glauben wollen, denen bedeutet das vielleicht Kopfweh. Ja, das ist gut so. Vielleicht kommen sie zum Nachdenken, zum Fragen. Vielleicht bekommen sie eine Offenbarung von Gott. Als Einleitung im Kapitel 10 bekommen wir jetzt eine Offenbarung in die geistliche Welt. Und das ist gut so. Ich glaube, wir brauchen das. Es ist gut, dass wir erinnert werden daran. Denn in unserer Kultur dreht sich eigentlich vieles, fast alles um Äußerlichkeiten, oder? Um das, was wir sehen können, was wir hören können, was wir riechen können, was wir anfassen können, was wir naturwissenschaftlich erforschen können. Und die Welt, die ist so trainiert, dass sie alles andere verleugnet und alles andere irgendwie so in den Bereich von Legenden verbannt. Also wirklich ist nur das, was wir anfassen können. Und es war für die allermeisten Menschen in unserer Geschichte nicht so. Vielleicht können wir sogar sagen, für die Mehrheit der Menschen, die heute leben, ist es nicht so, wenn wir global denken. Aber wir im Westen sind seit der Aufklärung so geprägt, so zu denken. Und ich denke, wir Christen, die eigentlich was anderes bekennen und was anderes glauben, ich glaube, wir sind mehr davon beeinflusst, als uns lieb ist, als wir gern wahrhaben möchten. Oder frag dich mal persönlich, wie viel bist du in deinem Alltag von dem Sichtbaren eingenommen und wie viel bist du von dem Unsichtbaren eingenommen? Wie viel beschäftigst du dich mit dem Zeug, mit Menschen und wie viel beschäftigst du dich mit dem Unsichtbaren? Mit Gott zum Beispiel. Wie sehr lebst du in dieser materiellen Welt und wie sehr lebst du in der geistlichen Welt. Und wisst ihr was? Beides ist gleich real. Und so, ich glaube, es ist wichtig, was wir hier lesen. Wir lesen hier von Weltreichen, die kommen und die gehen. Wir lesen von Herrschern und von Kriegen. Das, was wir sehen können, aber das ist bei weitem nicht alles. Also hier im Kapitel 10 öffnet Gott uns sozusagen eine Tür in die geistliche Welt, in den geistlichen Bereich. Und wir sehen hier was Geistliches hinter all diesen irdischen Umwälzungen, hinter diesen politischen Bewegungen und Entwicklungen steht. Da geht viel mehr ab als das, was wir sehen können mit unseren Augen. Lass uns hier lesen im Vers 1. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wurde, sein babylonischer Name, ein Wort offenbart. Und das Wort ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal. Und er verstand das Wort und Verständnis wurde ihm in der Erscheinung zuteil. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Wissen nicht, warum er hier getrauert hat und gefastet hat. Vielleicht war er wie im Kapitel 9 im Gebet für sein Volk. Vielleicht hat er eine schlechte Nachricht von daheim bekommen, wie Nehemia. In Nehemia 1 sehen wir was Ähnliches. Und so wahrscheinlich roch er schon ein bisschen streng nach 3 Wochen. Aber geistlich war er wach. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. Und ich erhob meine Augen und sah. Und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Brose. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Erinnert uns an die Offenbarung, die Johannes von Jesus bekommen hat im Buch der Offenbarung im Kapitel 1. Also hier haben wir die Erscheinung eines Engels in seinem verherrlichten Zustand. Manche glauben, dass es Jesus selbst ist, in seinem herrlichen Zustand. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. So wie bei Saulus, bevor er der Apostel Paulus wurde, als Jesus ihm begegnete auf der Straße nach Damaskus. Er hat das Licht gesehen, er ist Jesus begegnet, die mit ihm waren, konnten es nicht sehen. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Gott ist herrlich. Gott ist ehrfurchterbietend. Und die Engel sind es auch. Wenn wir die geistliche Welt sehen könnten, dann wären wir geflasht wie der Daniel hier. Da würden wir auf unserem Angesicht liegen. Und wir sollten eine entsprechende Haltung und Einstellung haben, Gott gegenüber. Eine Einstellung voll Respekt, voll Ehrfurcht. Ich meine, wir sind so beschenkt, wir dürfen Papa zu ihm sagen. Wir dürfen ein persönliches, vertrautes Verhältnis mit ihm haben. Aber lass uns nicht vergessen, er ist der ewige, allmächtige Schöpfer, der Herr des Himmels und der Erde. Und unser Verhältnis mit ihm sollte auch von einem ungeheuren Respekt und einer Wertschätzung geprägt sein. Er ist wunderbar. Selbst die Engel, denen sollten wir mit Wertschätzung begegnen, wenn wir ihnen begegnen oder wenn wir mit der geistigen Welt zu tun haben. Petrus und Judas schreiben uns in ihren Briefen von Menschen, die Herrlichkeiten lästern, die Herrschaften verachten, die lästern, was sie nicht kennen, und sie nennen sie Schandflecken. Ich fühle mich nicht wohl, wenn Menschen versuchen, Gott irgendwie so herumzukommandieren und herumzubefehlen, oder wenn sie so einen kumpelhaften Umgang mit Gott haben, oder wenn Christen versuchen, den Teufel herumzukommandieren oder vielleicht beschimpfen. Nee, selbst die Engelwesen sehen wir in der Bibel, die gehen respektvoll miteinander um. Im Judasbrief, Judas schreibt uns im Vers 9 davon, der Erzengel Michael wagte nicht, den Teufel zu lästern, sondern er sprach, der Herr schelte oder bestrafe dich. 2. Petrus 2, Vers 11, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, also als wir Menschen, bringen nicht ein lästerndes Urteil gegen sie, gegen andere geistliche Mächte beim Herrn vor. Und wenn wir hier von geistlichen Mächten sprechen, dann sprechen wir immer von persönlichen Mächten, von geistlichen Personen. Es gibt keine unpersönlichen geistlichen Mächte, irgendwie so eine kosmische Energie oder irgendwie so ein Chi oder wie immer, was wir in der Esoterik sehen oder in östlichen Religionen. Es gibt keine unpersönliche geistliche Macht. Wir haben es immer mit Personen zu tun. Jede geistliche Erfahrung, die du machst, machst du mit einer geistlichen Person, mit einem persönlichen geistlichen Wesen, sei es mit Gott und seinen Engeln oder sei es mit okkulten Mächten, mit Dämonen. Und die Bibel sagt uns auch, sie tarnen sich als Engel des Lichts, vermitteln vielleicht schöne Gefühle und eine Wärme und Krafterfahrungen, aber sie haben böse Absichten, Menschen von Jesus wegzuführen, Menschen zu zerstören. 2. Korinther 11, Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und Paulus sagt, deswegen ist kein Wunder, wenn Menschen, die er inspiriert und gebraucht, also falsche Lehrer, falsche Apostel, auch so auftreten wie fromme, heilige Menschen. Nee, das ist die Marketingabteilung des Teufels. Und wir dürfen nie an Gefühlen hängen bleiben, an Äußerlichkeiten. Oh, er oder sie ist so ein schöner Mensch und spricht so schön und so tolle Worte und singt so schön und das fühlt sich so gut an. Nee, wir müssen immer den Inhalt prüfen und die Ausrichtung prüfen anhand von Gottes Wort, der Bibel. Führen Sie uns zu Jesus hin oder führen Sie uns von Jesus weg? Es geht um Wahrheit, es geht nicht nur um Aufmachung. Und auch das ist ein Problem in unserer postmodernen Kultur, oder? Schaut euch die Wahlplakate an. Das ist eigentlich alles Image und null Inhalt. Und ich glaube, deswegen sind wir vielleicht auch verführbarer als frühere Generationen. Und ich würde sagen, es ist gut, wenn wir uns als Gemeinde nicht diesen Trend der Welt anpassen. So kurze Predigten von irgendwelchen durchgestylten Predigern, charismatisch, die Gefühle berühren, Charisma haben, so Wohlfühlpredigten, die die Ohren kitzeln. Viel Musik, wo 50 Mal dasselbe Wort wiederholt wird oder das kleine Sätzchen wiederholt wird und Theater und Licht und Rauch und Witz und Emotionen und Atmosphäre und Charme. Aber wenig Inhalt, wenig Wahrheit. Sehen wir das in der Christenheit heute? Ja, mit so einer Diät wird kein Nachfolger Jesu stark werden und unterscheidungsfähig werden. Und ich meine, wir sehen das Ergebnis. Welchen Freaks Menschen nachlaufen, und mit welchem Humbug sich Christen verführen lassen, teilweise. Was für ein Quatsch die mitmachen. Warum? Weil die Verpackung schön ist, weil es sich gut anfühlt. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich liebe Musik, ich leide darunter, dass wir nicht singen können im Lobpreis. Ich singe gern zum Herrn und es ist schön und wir dürfen Schönes schätzen und genießen. Gott ist schön, wir dürfen das wertschätzen. Ich sage nicht, hey, lasst uns Kirchen so kalt wie möglich bauen und so langweilig wie möglich predigen und nicht singen. Nee, im Gegenteil, wir dürfen Gottesdienst feiern mit allem, was wir sind, mit all unseren Sinnen, mit allem, wie Gott uns gemacht hat. Aber was ich sage, lasst uns den Inhalt nicht vergessen. Die Wahrheit ist schön. Die Wahrheit ist begeisternd. Die Wahrheit über Gott ist schön und begeisternd. Gott ist herrlich. Er ist die Wahrheit. Er ist die Schönheit in Person. Vers 10, und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. So involviert ist Gott in unserem Leben. Hier die geistliche Welt berührt die irdische Welt, könnten wir sagen. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, ich mag das. Weißt du, dass Gott es zu dir sagt heute? Micha, du viel geliebter Mann. Isa, du viel geliebte Frau. Gabi, du viel geliebte Frau. Markus, du viel geliebter Mann. Joe, du viel geliebter Mann. Alexandra, du viel geliebte Frau. Das ist, was Gott zu dir sagt heute. Wie sehr liebt er dich? Ja. So sehr, dass er sein Leben gegeben hat für dich am Kreuz. Du bist geliebt, du bist ein geliebter Mensch. Er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er diese Worte oder dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Fürchte dich nicht. Wie oft hat Jesus es gesagt? Ständig, oder? Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Er ist für dich. Er hat dich versöhnt mit dem allmächtigen Gott. Und wenn er für dich ist, dann wer kann gegen dich sein? Wenn du in Jesus bist, dann ist kein Raum für Furcht, dann ist alles gut. Hey, wenn du ein Rebell gegen Gott bist, dann fühl dich frei, dich zu fürchten, dann hast du einen Grund dazu. Aber nicht, wenn wir in Jesus sind. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Also wir sehen hier, Gebet hat eine Auswirkung in der geistlichen Welt. Wir sehen hier auch, dass Gebete nicht immer gleich beantwortet werden. Aber Gott reagiert auf Gebet. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Also wir sehen hier, da ist Konflikt da im geistlichen Bereich zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. Und dieser Konflikt, diese geistlichen Konflikte haben Auswirkungen wieder auf in dem sichtbaren Bereich. Also lasst uns das nicht vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf leben. 2. Korinther 2, Vers 11 sagt uns, Satans Gedanken sind uns nicht unbekannt. Er will uns zum Zweifeln bringen, dass wir Gottes Güte anzweifeln, dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir uns ihm nicht hingeben. Er will uns von Hingabe abhalten. Er wird uns einflüstern, hey, sei nicht so radikal, übertreib's nicht mit deinem Jesus. Er will uns verdammen. Er will uns von Gott wegtreiben. Hey, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, nach all dem, was du getan hast. Er wird der Ankläger oder der Verkläger der Brüder genannt. Er möchte, dass wir stolz werden oder gleichgültig werden oder ängstlich oder habsüchtig. Er will uns ablenken von dem, was wirklich zählt. Buch Nehemia haben wir ein schönes Beispiel dafür. Er will uns spalten. Er will uns verführen, zu Sünde ermutigen. Er will uns betrügen, die Wahrheit verdrehen. Er wird der Lügner genannt von Anfang an. Also müssen wir wachsam sein, wenn wir solche Gedanken bei uns entdecken. Unversöhnlichkeit zum Beispiel. Müssen wachbar sein, wenn Dinge passieren in diese Richtung in unserem Leben. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam von Jesus Christus. Und wir bleiben so oft an dem Äußeren hängen, an dem Sichtbaren, an den Umständen und an den Menschen. Oh, was, der hat das gesagt und der hat das und was der da mir getan hat und was immer. Wir bleiben auf dieser sichtbaren Ebene hängen. Dabei sagt uns Gott in Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen geistliche Mächte. Wie geht es euch damit? Geht es euch so, dass ihr an dem Äußeren hängen bleibt? Manchmal? Mir geht es so, ich kämpfe damit. Vorgestern hatte ich so eine Situation, da habe ich nach Flügen gesucht, nach Amerika, um die Familie zu besuchen im Sommer. Stunden damit verbracht. Ich kann mich da echt so reinsteigern, hier das beste Ding zu finden. Und dann ist der Computer hängen geblieben zwischendrin mal und dann irgendwann war die WLAN-Verbindung weg. Und auf jeden Fall, es ging bis in die späte Nacht, bis in den frühen Morgen eigentlich. Und dann, als ich endlich alles fertig habe, als ich die Buchung abschließen wollte, alles ausgefüllt und zahlen wollte, und dann kam dieses Verified by Visa. Und wir haben nicht genug Geld hier, wir müssen die Kreditkarte aus Amerika verwenden. Und dann kam dieses Verified by Visa und alles richtig eingegeben. Irgendwie mein Name war falsch geschrieben mit nur U statt UE oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es nicht. Alles für die Katz. Und ich war so frustriert. Ich hatte so einen Hals auf die Bank, auf meine Frau, auf die ganze Welt, auf mich selbst. Und ich habe mir eigentlich mehrmals gedacht die ganze Zeit, hey, eigentlich sollte ich das jetzt gerade nicht tun. Eigentlich wäre was anderes dran, ist der falsche Zeitpunkt. Ich soll studieren für Sonntag hier, für meine Predigt. Ich soll Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oh, aber da ist diese Rabattaktion für den Mietwagen und oh. Und was war das Resultat? Das Resultat war null Erfolg. Ich habe eine Nacht durchgemacht. Ich war dann nicht beim Männerfrühstück dabei am Samstag. Ich habe gestern wieder viel zu lang gemacht, weil ich dann studiert habe und irgendwie so 3 Stunden geschlafen heute Nacht und sitze wahrscheinlich so als Zombie hier vor euch. Ich war abgelenkt vom Wesentlichen. Kennt ihr das auch? Das ist ein Kampf für mich oft. Kennt ihr das, wenn es ums Beten geht zum Beispiel? Dass ihr euch abgelenkt fühlt? Und ich will nicht sagen, oh, der Teufel ist schuld, der Teufel hat mich dazu verführt. Hey, ich weiß es nicht. Und meistens wissen wir nicht, wie groß oder was der menschliche Anteil ist und der geistliche Anteil ist. Müssen wir auch gar nicht. Der Punkt ist, wir müssen wachsam sein. Der Punkt ist, ich lief in die falsche Richtung. Hier gerade in meinem Leben und ich hätte das erkennen sollen. Ich hätte wachsam sein sollen und diese Gedanken gefangen nehmen sollen und mich disziplinieren sollen und wahrscheinlich dem Herrn vertrauen sollen, dass er auch nächste Woche einen guten Flug versorgen kann oder mir schenken kann. Vers 14, und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer den Menschenkindern gleich berührte meine Lippen. Da ist offensichtlich ein zweiter Engel da. Und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Ich mag das. Er stärkte ihn. Du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark. Das sagt Gott auch zu uns. Und so werden auch wir stark durch Gottes Wort, durch Gebet. Da sprach er: Hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch um dir mitzuteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beigestanden ist, als nur Michael, euer Fürst. Und ich im ersten Jahr des Medes Darius weiß meine Aufgabe im Helfer und Schutz zu sein. Also wir sehen hier, dass irgendwie geistliche Mächte mit diesen Weltmächten verbunden waren oder vielleicht waren die Weltmächte mit den geistlichen Mächten verbunden, wie auch immer. Hinter diesen Umwälzungen im sichtbaren Bereich von einem Weltreich zum anderen standen auch geistliche Konflikte und geistliche Mächte. Und viel mehr will ich und kann ich dazu gar nicht sagen. Wir haben nicht mehr Offenbarung über diese Dinge als das, was hier steht. Es gibt Leute, die bauen hier ganze Lehrgebäude auf diesen paar obskuren Versen über Territorialmächte, dass jede Nation oder jede Stadt irgendwo einen Engel oder einen Dämonen hat, der für sie zuständig ist und wie wir die dann geistlich bekämpfen sollten. Und die sagen uns natürlich dann wie und hey Leute, das ist alles Spekulation. Da wird viel zu viel reininterpretiert in diese paar Verse, wir wissen es nicht. Es geht hier um Weltreiche mit vielen, vielen Nationen im heutigen Sinn und vielen, vielen Städten und mehr haben wir nicht. Also ich bin sehr skeptisch, wenn solche Lehren aus sehr dünner Luft gezogen werden. Hier, es gibt eine geistliche Welt. Und in unserer Weltgeschichte sind auch geistliche Personen aktiv beteiligt. Und lasst uns geistig wachsam sein. Alles andere ist Spekulation. Lasst uns in Vers 2 weiterlesen. Und ich will dir die Wahrheit mitteilen. Siehe, noch 3 Könige werden in Persien aufstehen und der 4. wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum mächtig geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Schreibt hier oder spricht hier über den König Xerxes von Persien. Der ist bekannt für seinen Griechenlandfeldzug. Schlacht bei den Thermopylen, in der der König Leonidas von Sparta mit einem kleinen Heer, das große persische Heer, tagelang aufgehalten hat. Wurden Filme gedreht darüber. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen gesehen. Und in der berühmten Seeschlacht bei Salamis, das war die größte Seeschlacht der Antike, haben die Griechen dann die Perser besiegt. Vers 3, und ein tapferer König wird aufstehen, und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Belieben handeln. Das ist Alexander der Große, der das persische Reich und noch viel mehr erobert hat. Und er wird hier nur kurz erwähnt, weil er Israel zwar mit eingenommen hat, aber sonst hat er keine große Rolle gehabt, was die Juden betrifft. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass der Hohepriester dem Alexander dem Großen das Buch Daniel gezeigt hat und was über ihn geschrieben steht. Und er war so beeindruckt davon, dass er die Juden verschont hat und Jerusalem verschont hat und den Juden religiöse Freiheit gewährt hat. Aber sonst ist der Fokus dieses Buches natürlich Jerusalem und Judäa. Und deswegen wird hier, obwohl Alexander jetzt eine sehr wichtige Person natürlich in der Weltgeschichte war, jetzt hat super viel über ihn geschrieben. Aber sobald er aufgetreten ist, wird sein Königreich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Doch nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht der Macht entsprechend, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Haben wir schon gesehen, als wir Kapitel 8 studiert haben, das Reich Alexanders des Großen fiel nicht an seine Söhne. Wenn ich mich recht erinnere, wurden die ermordet, sondern seine Heerführer haben sein Reich unter sich aufgeteilt, die sogenannten Diadochenreiche, heißt so viel wie die Nachfolgerreiche. Und die haben sich dann gegenseitig bekriegt um die Vorherrschaft, sogenannten Diadochenkriege, die haben so über 20 Jahre lang gedauert. Und am Ende sind dann vier Diadochenreiche übrig geblieben. Kannst gerne mal das Bild reinmachen. Diese Karte hat man schon mal. Israel betreffen vor allem zwei von diesen Reichen, das Seleukidenreich im Norden, das dem Heerführer Seleukos übertragen wurde und dann sein Nachkommen, also Syrien und Babylonien, ganz im Nordosten, werden hier die Könige des Nordens genannt oder der König des Nordens. Spricht eigentlich immer in Einzahl, obwohl es um mehrere Könige geht vom Kontext her. Also die Seleukiden im Norden und dann das Reich der Ptolemäer, benannt nach dem Heerführer Ptolemäus oder Ptolemäos. Also us ist immer lateinisch, os griechisch, gell? Der hat Ägypten bekommen und in dessen Herrschaftsgebiet fiel ursprünglich auch das Gebiet von Israel. Also die Könige des Nordens und die Könige des Südens. Und es ist offensichtlich, wenn wir uns die Karte anschauen, wenn die Könige des Nordens und die Könige des Südens sich gegenseitig bekriegt haben, war Israel immer dazwischen, immer in der Mitte und betroffen natürlich auch. Und unter den Juden gab es Sympathisanten für beide Seiten. Da gab es eine traditionelle, sehr konservative Gruppe, die ihre jüdische Tradition bewahren wollten, die nach der Tora leben wollten, in Abgrenzung von anderen kulturellen Strömungen, wurden die Hasidäer genannt oder Hasidim, auch die Frommen. Und da ist die Wurzel der pharisäischen Bewegung. Und diese Gruppe, die haben eher zu den Ptolemäern gehalten im Süden. Die waren politisch so die Oppositionspartei in Israel. Und dann gab es hellenistische Juden, also wir könnten sagen die Modernisten, die offen waren für die griechische Kultur, für die griechische Lebensweise, die Seleukiden verbreiten wollten natürlich. Und so war auch innerhalb der Juden so ein Kulturkampf, könnten wir sagen, vielleicht so ähnlich, wenn wir heute anschauen, zwischen bibeltreuen Christen und liberalen Kulturchristen. Wenn wir es auf heute übertragen wollen, vielleicht so ähnlich. Also ein Konflikt oder Konflikte, die wir hier sehen in diesem Kapitel zwischen den Seleukiden, Königen des Nordens, und den Ptolemäern, den Königen des Südens Ägyptens. Das ist im Wesentlichen das Thema dieses Kapitels. Und weltpolitisch gesehen sind gar nicht alle von diesen Ereignissen und alle von diesen Personen super zentral und super weltbewegend. Aber sie waren zentral für das Schicksal der Juden, und das ist der Fokus hier. Deswegen werden sie hier erwähnt. Lasst uns in Vers 5 weiterlesen. Und der König des Südens wird mächtig werden, aber auch einer von seinen Obersten, und der wird mächtig sein über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Hier sehen wir die Ausgangsposition. Ptolemäus der Erste ist der mächtige König des Südens, der Pharao des Südens, könnten wir sagen, obwohl die alle Griechen waren von ihrer Herkunft her oder Makedonier. Und die Ptolemäer hatten die ersten 120 Jahre die Herrschaft über das Gebiet der Juden. Der Ptolemäus der Erste hat auch Juden in Alexandria angesiedelt, ist übrigens auch der, der die berühmte Bibliothek dort gegründet oder initiiert hat. Und dann einer seiner Obersten, der mächtig ist, das ist Seleukos der Erste. Der war der Statthalter in Babylon, musste dann aber vor Antigonos, das war ein anderer Konkurrent unter diesen Diadochen, fliehen, und er ist zu Ptolemäus nach Ägypten geflohen, und er hat für Ptolemäus Israel und dieses Gebiet Jerusalem für ihn erobert. Er wollte das Gebiet als Pufferzone haben gegen die anderen im Norden. Und Seleukos erlangte dann schließlich wieder die Herrschaft über Babylonien. Beides ist 312 vor Christus passiert. Und er hat dann schließlich auch die Gebiete von Syrien und Teile Asiens erobert von Antigonos. Und da haben wir dann so diese Situation, ziemlich so, wie wir sie auf der Karte gesehen haben. Also die Seleukiden im Norden und Osten, die Ptolemäer im Süden sind die Konkurrenten. Vers 6, und nach Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um ein Abkommen zu treffen. Aber sie wird die Kraft des Arms nicht behalten, und auch er und sein Arm wird nicht bestehen. Also können wir ans Arm drücken, hier denken, der Arm steht für Macht, für Herrschaft. Und sie wird dahingegeben werden, sie und die sie kommen ließen, und der, der sie gezeugt, und der sie zur Frau genommen hat, in jenen Zeiten. Ptolemäus der Zweite, der Sohn des Ersten, gab seine Tochter Berenike dem Antiochos dem Zweiten, das war der Enkelsohn von Seleukos, zur Frau. Also hier haben wir Heiratspolitik, um seinen Einfluss, der Ägypter wollte seinen Einfluss erweitern, Frieden schließen, 252 vor Christus. Die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um ein Abkommen zu treffen. Also die Tochter war so Teil des Friedensvertrags sozusagen. Das Problem war, der Antiochos, der hatte schon eine Frau, nämlich die Laodike. Laodicea ist nach ihr benannt. Aber auf solche Kleinigkeiten wurden damals natürlich keine Rücksicht genommen. Es ging um Macht und Politik, das hatte Vorrang. Also hat der Antiochos die Laodike entlassen und enterbt sie und ihre Söhne, um die Berenike, die Tochter des Ägypterkönigs, zu heiraten. Nachdem dann deren Vater Ptolemäus II. Gestorben war, hat die einflussreiche Laodike dann Antiochos wieder überzeugt, wieder sie als Königin einzusetzen und ihren Sohn Seleukos II. Als Thronfolger. Und kurz darauf ist der Antiochos gestorben. Wohl nicht ohne Beihilfe. Es gibt Überlieferungen, die behaupten, dass die Laodike ihn vergiftet hat. Seleukos II., der Sohn, wurde der König und die Berenike und ihr Sohn mussten fliehen und wurden dann auch umgebracht. Aber zuvor hatte sie noch ihren Bruder, den Ptolemäus III., um Hilfe gerufen. Und das hat dann zum nächsten Krieg geführt, hier zwischen den Königen des Nordens und den Königen des Südens. In Vers 7 ist das prophezeit. Und aus dem Spross ihrer Wurzeln steht einer an seiner Stelle auf. Der wird gegen die Heeresmacht kommen und wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Belieben verfahren und wird sich als mächtig erweisen. Auch wird er ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern und ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold nach Ägypten entführen. Und er wird einige Jahre ablassen vom König des Nordens. Ptolemäus zog gegen den Norden. Er ließ die Laodike umbringen und er eroberte in seinem Rachefeldzug Syrien und zog bis nach Babel sogar, konnte diese Gebiete aber dann nicht dauerhaft halten. Vers 9, und der, also der König des Nordens, der wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber wieder in sein Land zurückkehren. Seleukos II., der Sohn der Laodike, hat versucht, seine Niederlage zu rächen, wahrscheinlich auch seine Mutter zu rächen, und hat versucht, in Ägypten einzudringen, aber es ist ihm nicht gelungen. Später ist er bei einem Reitunfall tödlich verunglückt. Vers 10. Aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen und sie werden kommen und überschwemmen und überfluten und wird dann umkehren. Spricht hier von Seleukos III. Und Antiochos III. Waren seine Söhne von Seleukos II. Die ziehen wieder gegen Süden und erobern dabei Israel. Und sie werden sich wieder rüsten zum Vormarsch bis zu einer Festung. Vers 11, und der König des Südens wird zornig werden und wird ausziehen und gegen ihn, den König des Nordens, kämpfen gegen Antiochos III. Und er wird eine große Menge Truppen aufstellen, aber die Menge wird in seine Hand gegeben werden. Also der Pharao Ptolemäus IV. Schlägt den übermächtigen Antiochos III. Bei Gaza. Und wenn die Menge weggenommen wird, wird sein Herz sich überheben und er wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht mächtig bleiben. Hochmut kommt vor dem Fall. Das haben wir schon von Nebukadnezar gelernt. Vers 13, und der König des Nordens wird wiederkommen und eine Menge Truppen aufstellen. Also Antiochos kommt mit einem viel größeren Heer wieder, größer als das frühere. Und nach Ablauf der Zeiten, nach Jahren, wird er mit einem großen Heer und mit großer Ausrüstung kommen. Und er schlägt dem Ptolemäus den Vierten. Und in jenen Zeiten werden viele gegen den König des Südens aufstehen und Gewalttätige deines Volkes werden sich erheben, um die Vision zu erfüllen. Und sie werden zu Fall kommen. Nach dem Tod von Pharao Ptolemäus IV. Greift der Antiochos III. Zusammen mit Verbündeten erneut Ägypten an und es kommt auch zu einem Aufstand in Israel gegen die Ägypter, aber die Ägypter gewinnen den Krieg. 200 vor Christus erobern die Ägypter Israel wieder zurück. Vers 15, und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufschütten und eine befestigte Stadt einnehmen. Das ist die Stadt Sidon, in der der ägyptische Heerführer sich verschanzt hatte. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten, selbst sein auserlesenes Volk nicht. Und sie werden keine Kraft haben, Stand zu halten. Und der gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Belieben handeln und niemand kann vor ihm bestehen. Und im Land der Zierde, das ist Israel, wird er mit seinem Heer stehen und Vernichtung wird in seiner Hand sein. Antiochos III. Schlägt die Ägypter, 198 vor Christus, und Israel kommt für die nächsten zig Jahre unter syrische Herrschaft. Vers 17, müssen da schnell durchmachen, sonst finden wir kein Ende. Können wir stundenlang studieren, es ist total faszinierend, da die Geschichte parallel zu lesen mit dieser Prophezeiung. Vers 17, und er wird sein Angesicht darauf richten, in den Besitz seines ganzen Reiches zu kommen. Also versucht ganz Ägypten zu bekommen und wird mit ihm ein Abkommen treffen und eine Tochter von seinen Frauen wird er ihm geben, um es zu verderben. Aber das wird keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Also auch der Antiochos hat aktive Heiratspolitik betrieben mit den Frauen seiner Familie und er hat seine Tochter Kleopatra mit Ptolemäus V. von Ägypten verheiratet. Das war jetzt nicht die berühmte Kleopatra, die es bis in die Asterix-Hefte geschafft hat, gell, die ihre Affären hatte mit Julius Caesar und mit Marcus Antonius, sondern es war die Uroma von dieser Kleopatra. Aber das wird keinen Bestand haben und es wird ihm nichts bringen. Die Kleopatra hat zu ihrem Mann gehalten und es hat dem Antiochos keinen Vorteil gebracht, diese Hochzeit. Vers 18, und er wird sein Angesicht zu den Inseln wenden und viele einnehmen. Aber ein Feldherr wird seinem Schmähen ein Ende machen und mit einem Fluch wird er ihm sein Schmähen zurückzahlen. Und er wird sein Angesicht den Festungen seines Landes zuwenden und wird stürzen und fallen und nicht mehr zu finden sein. Antiochos hat versucht, Griechenland zu unterwerfen, was den Römern nicht gefallen hat, die sowieso schon sauer auf ihn waren, weil er ihren Erzfeind, den Hannibal, bei sich aufgenommen hatte. Und Antiochos unterlag dem römischen Feldherrn Acilius Glabrio, wieder bei den Thermopylen, und damit war seine Macht entscheidend gebrochen. Und Antiochos musste Gebiete abtreten an Rom. Die Römer haben ihm hohe Tributzahlungen auferlegt. Und sein Sohn, der spätere König Antiochos IV., wird als Geisel nach Rom gebracht. Und um den Tribut bezahlen zu können, plünderte Antiochos III. Die wohlhabenden Städte und Tempel seines eigenen Landes. Und bei einer dieser Plünderungen eines Tempels in Elam wird er getötet. Das sehen wir hier im Vers 19. Vers 20. Und es wird an seiner Stelle jemand aufstehen, der einen Eintreiber von Abgaben durch die Herrlichkeit des Königreichs ziehen lässt, aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Das ist Seleukos IV., ein Sohn von Antiochos III., der wurde von seinem Minister Heliodor hinterlistig umgebracht. Und das bringt uns zu Vers 21. Und das ist der letzte Vers, den wir heute durchnehmen für alle, die schon nervös sind. Das ist ein langes Kapitel. Und an seiner Stelle wird ein Verachter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königstums legen wird. Und er wird unversehens kommen und sich durch Heucheleien des Königtums bemächtigen. Das ist jetzt Antiochos IV., der war nur nachgeordnet in der Thronfolge, der jüngste Sohn von Antiochos III. Und der kam durch politische Tricks an die Macht. Der hat die Witwe seines ermordeten älteren Bruders Seleukos IV. Geheiratet. Die war wahrscheinlich die Schwester von beiden. Und er hat dessen unmündigen Sohn, der der eigentliche Thronfolger war von ihm, adoptiert. Und er hat sozusagen für ihn und mit ihm regiert, bis er ihn dann auch umbringen hat lassen. Und dann war der Antiochos IV. Der Alleinherrscher über dieses syrische Reich. Der war ein Machtmensch, der hat alle hinweggefegt, die ihm im Weg gestanden sind. Die Menschen in Syrien haben Antiochos IV. Epiphanes genannt, der Erscheinende, weil er sich so plötzlich und unvorhergesehen auf den Thron gesetzt hat, da auf dem Thron erschienen ist, aufgetaucht ist. Er selbst hat sich später Theos Epiphanes genannt, der erscheinende Gott. Also Demut war nicht seine persönliche Stärke. Und dieser Antiochos IV. Epiphanes, der wurde sozusagen zum Adolf Hitler für die Juden seiner Zeit. Die Leute haben ihn Epimanes genannt, den Verrückten, den Durchgeknallten. Und wer weiß, von welchen geistlichen Mächten der besessen war, wie der Adolf später auch. Und hier an diesem Punkt machen wir Pause bis nächste Woche. Das ist jetzt die Bühne für die große Mühsal der Juden, die dem Daniel angekündigt wurde, diese große Mühsal der Juden im 2. Jahrhundert vor Christus. Lektionen für heute. Erstens, Gott ist ganz klar der Herr der Geschichte. Haben wir wieder hier sehr eindrücklich gesehen. Bis ins kleinste Detail. Gott ist ewig, Gott weiß alles. Er kann alles vorhersagen schon hunderte Jahre zuvor. Und wie wunderbar ist es, wenn du dein Leben in seine Hände legst. Und wenn du als sein Freund, als sein Kind lebst und nicht als sein Feind. Zweite Lektion, lasst uns nicht nur am Sichtbaren hängen bleiben. Es gibt eine geistige Welt. Es gibt einen geistigen Konflikt, in dem wir uns befinden. Es gibt geistige Personen, die sehr involviert sind in dem, was in dieser sichtbaren, irdischen Welt abgeht. Also wir wollen nicht realitätsfremd leben und halben Teil dieser Realität in der Welt ausklammern. Wir wollen eine geistliche Perspektive haben für unser Leben und für alles, was passiert. Wir wollen alles, was passiert, auch mit dem geistlichen Auge bewerten. Wir wollen wachsam sein in diesem geistlichen Kampf, damit wir nicht übervorteilt werden wie der Paulus das mal gesagt hat. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir staunen einmal mehr über diese genauen Prophetien, die genauso eingetroffen sind. Die Geschichte bezeugt es. Du bist der Herr der Geschichte. Und wir sind so gesegnet, dass wir deine Kinder heißen dürfen in Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, auch in diesen verrückten Zeiten, in denen wir heute leben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles in deiner Hand hast. Du sitzt auf dem Thron, du hast die Kontrolle und wir dürfen mit dir leben. Das ist so beruhigend, das ist so schön, Herr. Danke dafür. Und danke, dass wir an deiner Seite leben und kämpfen dürfen in diesem geistlichen Konflikt, dieser Auseinandersetzung, in der wir uns auch befinden, um die Seelen von Menschen. Und Vater, hilf uns wachsam zu sein, hilf uns Unterscheidung zu haben, zu prüfen nach deinem Wort alles, was wir hören und sehen. Hilf uns im Gebet, wachsam zu sein. Herr, hilf uns, dass wir noch viele Menschen mitnehmen können in den Himmel, in die Herrlichkeit, zu dir mit uns. Öffne du die Herzen von Menschen hier in unserer Stadt, hier in unserer Region. Zieh Menschen zu dir, rette Menschen, Herr. Das wünschen wir uns. Und Vater, zeig uns als Gemeinde und jedem ganz persönlich, wie wir Teil sein können davon, wie wir ein gutes Werkzeug sein können in deinen Händen. Alles dir zur Ehre, Soli Deo Gloria. Du bist wunderbar, wir lieben dich, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und danke, dass wir deine Kinder heißen können. Es gibt nichts Größeres in dieser Welt. Danke dafür. Wir haben dich lieb, Jesus. Begleite du uns mit deinem Segen in diese Woche. Amen.